Ja, wir haben heute das Vortragsthema Ein Herz der Weisheit erwerben und Bruder Banse wird diesen Vortrag halten. Bitten wir, Bruder Banse.
Wie ist das bei euch? Habt ihr hier drin so ein paar Lieblingslieder, die ihr gerne singt, die Gefühle so bei euch wecken? Na ja, die Auswahl 135 Lieder, da findet man sicherlich schon das eine oder andere. Also mir gefällt dieses Lied 70, was wir gesungen haben, sehr gut. Uns auf wirklich Wichtiges konzentrieren? Na, fragt doch mal Menschen, was wirklich wichtig ist in ihrem Leben. Die Antworten sind unterschiedlich. Die eine wird sicherlich sagen, oh, Geld, ja, das ist gut, kann man sich alles kaufen und kann seine Wünsche erfüllen. Wir wissen aber, wie das so ist. Freunde kannst du dir dafür nicht kaufen, da wirst du nur Geld los, aber das, was man braucht, würde letztendlich fehlen und irgendwann mag ja auch sein, dass das Geld alle ist. Fragst du einen anderen, sagt er, oh, Glück ist was Gutes, wünsche ich mir. Aber wie schnell vergänglich. Nimm den Nächsten, der sagt vielleicht Gesundheit. Na ja, dann guck dir mal an, wie er so lebt. Vielleicht raucht er, vielleicht hat er ohne Alkohol Probleme, ihr wisst, wie ich es meine. Vielleicht irgendetwas anderes. Er lebt nicht danach. Ja, wie kann ich mir Gesundheit wünschen, wenn ich das nicht tue? Und an der Ecke sage ich immer, ja, und dann guckt er nach vorne und sagt so, na ja, der Bursche da vorne, Funzkerl, ob der so gesund lebt. Na ja, war mal so ein Abschnitt im Leben, wo man falsch gelebt hat, sehr falsch gelebt hat. Und das heute loswerden, ist ja nicht einfach. Aber ich gebe ja auch zu, eine Tafel Schokolade hält nicht lange. Aber ich würde euch ein Angebot machen. Wer von mir so mal 10 Kilo haben will, meldet sich danach. Ich gebe gerne was ab. Ich bin großzügig, ja. Geben ist beglückender. Ja, aber versteht halt einfach, was ist wirklich wichtig im Leben? Die Menschen haben viele Ideen, aber eigentlich, bei diesen persönlichen Wünschen werden sie nicht glücklich. Frag mal einen Zeugen Jehovas. Der hätte da bestimmt schon ganz andere Ideen. Gut ist es, wenn der sagt, also, was ich mir wünsche, ein kostbares Verhältnis zu Jehova Gott. Naja, aber wie kann man dieses Verhältnis erlangen? Als wir uns das allererste Mal mit dem Wort Jehovas beschäftigt haben und wir in der Wahrheit groß geworden ist, irgendwann hat es ja Klick in einer ganz anderen Weise gemacht, wo man sich bewusst wurde, Jehova ist der Gott. Und dann hast du etwas erfahren aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart, was Jehova für die Zukunft weiß. Und das Allerwichtigste, du hast ihn kennengelernt mit vielen Facetten seiner Eigenschaft. Und das Gute ist, wir studieren noch heute das Wort Jehovas und manchmal drehst du diesen, ich sag mal symbolisch, Apfel und siehst wieder eine ganz andere, wunderbare Ecke davon, wie Jehovas Eigenschaften sind. Ist schon faszinierend. Aber wir wissen andererseits auch, dass der eine oder andere schon mal die Freude an dieser wahren Anbetung verliert. Und da muss man sich schon fragen, was muss ich tun, damit trotz dieser vielen Sorgen und Problemen, die wirklich auch auf uns heute, morgen oder irgendwann schon eingedrungen sind, was muss ich tun, dass ich auf diesem Weg der Wahrheit bleibe, dass ich mein kostbares Verhältnis zu Jehova Gott schätze, damit Satan, der Teufel, uns nicht vom Weg des Lebens abdrängt? Nehmen wir gleich mal unsere Bibel zur Hand und wollen da mal den Psalm 90, Vers 12 aufschlagen. Es sind Gedanken aus einem Gebet Moses und sie zeigen uns, was wir tun müssen, um dieses Herz der Weisheit zu erwerben, das uns nicht so einfach vom Weg des Lebens abbringen kann. Moses schreibt hier oder äußert im Psalm 90, Vers 12 im Gebet den Gedanken, im Gebet zu Jehova, zeige uns, wie wir unsere Tage auf eine Weise zählen sollen, dass wir ein Herz der Weisheit einbringen. Allein wird uns das nicht gelingen. Wir brauchen die Hilfe Jehovas, um mit so einem Herz der Weisheit wirklich in uns verankern zu können und damit leben zu können. Ein Herz der Weisheit ist wirklich wichtig, weil wir dann in die Lage versetzt werden, vielleicht sogar unter Druck, weise, richtige, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die uns von Jehova nicht wegbringen. Ein regelmäßiges Studium des Wortes Gottes ist dabei sehr wichtig. Na gut, Studium des Wortes Gottes. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, ich lese in der Bibel, kennt er im Predigtdienst. Manch einer sagt auch so ganz keck, ich kenne sie in- und auswendig. Dann beobachte ihre Lebensweise und du wirst feststellen, vielleicht haben sie Wissen da oben drin. Aber danach zu leben, das hat ihr Herz so nicht erreicht. Und deshalb ist das für uns wichtig, dass wir das Gottes Wort studieren, unser ganzes Leben lang, um immer wieder zu erkennen, in dem Lebensabschnitt, in dem wir sind, wie das Wort Jehovas unser Leben berührt und wie wir Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber Jehova an den Tag legen können. Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, bringt die Seele zurück. Die Mahnung Jehovas ist zuverlässig, macht den Unerfahrenen weise, sagte David im Psalm 19, Vers 7. Also Gottes Wort wird somit für dich und für mich dann von Nutzen sein, wenn es unser Herz erreicht und dadurch unser Denken und unsere Persönlichkeit dauerhaft verändert. Es wird uns ausrüsten, auf diesem Weg der Wahrheit zu wandeln und darauf zu bleiben. Wir verstehen alle, dass das nicht leicht ist, aber eigentlich für uns lebenswichtig, um tatsächlich unser Verhältnis zu Jehova bewahren zu können. Ein Herz der Weisheit ist nötig, um mit den Problemen und belastenden Situationen deines Lebens, unseres Lebens fertig zu werden. Im Psalm 90, Vers 10, wer die Bibel nicht so zugeschlagen hat, findet das wieder auf einen Griff. Im Psalm 90, Vers 10 beschreibt Moses den Menschen und sein Verhalten sehr treffend, wenn er sagt, die Tage unserer Jahre an sich sind 70 Jahre. Und wenn sie zufolge besonderer Kraft 80 Jahre sind, geht ihr Drang doch nach Ungemach und schädlichen Dingen. Denn es wird bestimmt schnell vorübergehen und hinweg fliegen wir. Menschen, na ja, eigentlich im Verhältnis zu vielen anderen Dingen ist der Mensch recht kurzlebig und dieser Drang nach Ungemach, das heißt, wir haben mit vielen Problemen in unserem Leben zu kämpfen und das mitunter tagtäglich. Eigentlich, wenn so Druck auf uns zukommt, sagen wir mal von den Menschen im Allgemeinen, dann kann man das schon meistens abschütteln. Vielleicht am Arbeitsplatz, du rechnest damit, dass du nicht unbedingt erbaut wirst. Vielleicht auch aus der Nachbarschaft, mal nett, mal sind sie wieder ganz anders eingestellt. Das kriegen wir eigentlich schon hin, dann unsere christliche Lauterkeit zu bewahren. Aber wir alle wissen eigentlich, dass Druck und Schwierigkeiten nicht immer nur von außen auf uns zukommen. Selbst unter Diener Gottes entstehen Klagen, Probleme und Schwierigkeiten. Warum? Na ja, klar, weil niemand von uns vollkommen ist. Die Frage ist ja nur, wenn solch ein Druck entsteht, wie löse ich dann dieses Problem? Haben wir uns durch ein gutes Bibelstudium, tägliches Bibelstudium, so ein Herz der Weisheit zugelegt, damit wir rechte Entscheidungen treffen? Wir blättern mal zurück und betrachten so eine ganz kurze Szene aus dem Leben von Mose. 4. Mose, Kapitel 20. Ich denke, die werden Sie meistens kennen. Über Moses wird gesagt, er war der sanftmütigste aller Menschen. Und doch gab es dann etwas, was ihn völlig aus diesem Lebensrhythmus herausholte. In 4. Mose 20, wir wollen die Verse 2 bis 13 jetzt nicht insgesamt lesen, aber wir machen mal so einen Abstecher hinein, ab Vers 2. Nun gab es da kein Wasser für die Gemeinde und man begann sich gegen Moses und Aaron zu versammeln. Und das Volk fing an, mit Moses zu hadern und zu sagen, wären wir nur dahingeschieden, als unsere Brüder vor Jehova dahinschieden. Und warum habt ihr Jehovas Versammlung in diese Wildnis gebracht, damit wir und unsere Lasttiere da sterben? Naja, mit den Israeliten war auch viel Mischvolk. Ich habe schon mal Mistvolk an dieser Ecke gesagt, weil ich das auch so meinte. Aber wir bleiben mal bei dem Mischvolk. Na, die hatten kein Verhältnis zu Jehova. Die fingen als erstes an zu meckern. Schlaraffenland gedacht und jetzt Entbehrungen und Schwierigkeiten zu meistern. Und da kam dieser Druck auf Moses und Aaron einfach dazu. Vers 7 und 8. Dann redete Jehova zu Moses, indem er sprach, nimm den Stab und rufe die Gemeinde zusammen, du und Aaron, dein Bruder, und ihr sollt vor ihren Augen zu dem zerklüfteten Felsen reden, damit er tatsächlich sein Wasser gibt. Und du sollst für sie Wasser aus dem zerklüfteten Felsen hervorbringen und der Gemeinde und ihren Lasttieren zu trinken geben. Aha, Moses, Aaron hatten den Kanal voll, vielleicht so die Zornesglut im Gesicht, Jehova kommt. Jehova sagt, so kannst du das machen, ich sorge für all die Dinge. Daher sehen wir, dass Jehova uns schon nahe ist und uns Rat gibt, auch in schwierigen Situationen weise Entscheidungen zu treffen. Na ja, im Vers 9 und 10, Da nahm Moses den Stab vor Jehova weg, so wie er es ihm geboten hatte. Danach rief Moses und Aaron die Versammlung vor dem zerklüfteten Felsen zusammen und er sagte dann zu ihnen, hört nun ihr Widerspenstigen, sollen wir euch aus diesem zerklüfteten Felsen Wasser hervorbringen? Aha. Was war Moses Fehler in diesem Moment? Er übernahm diese murrende Haltung des Volkes. Also er hatte, als Berliner sagt man, den Kanal voll und hat deshalb Worte geäußert, die völlig deplatziert waren. Denn wo war Jehova im Vers 9 und 10 aus diesem Text zu finden? Sie taten so, als ob sie jetzt dieses Problem lösen würden. Ein Herz der Weisheit wäre wirklich nötig gewesen, um rechte Worte und Entscheidungen zu treffen. Aber hier versagte sowohl Moses und Aaron in dieser Situation. Hier trifft sehr gut der Grundsatz aus Prediger 7, Vers 7 zu, denn allein Bedrückung kann bewirken, dass ein Weiser unsinnig handelt und eine Gabe kann das Herz vernichten. Naja, also jetzt könntest du sagen, mir wäre das nicht passiert, also da hätte ich schon richtig gehandelt. Aber machen wir nicht alle irgendwann mal Fehler hier und da? Und wir sind weise Ratgeber. Wenn einer von euch zu mir kommt und sagt, was ihm passiert ist, habe ich immer klugen Rat parat. Ne? Deckt das mit dem Mantel der Liebe zu, stricke noch ein bisschen an diesem Mantel, damit er immer länger wird, weil die Fehler der anderen natürlich immer größer werden. Aber wehe, da steht jetzt einer auf meinem Fuß. Ne? Das, also jetzt ist Schluss. Also das macht er mit jedem. Jetzt müssen wir die Sache irgendwo klären. Also wenn wir persönlich berührt sind, dann reagieren wir oftmals anders. Dabei sollten wir verstehen, was ein Herz der Weisheit also wirklich bewirken kann. Und deshalb ist das nötig für jeden Einzelnen von uns. So ein Herz der Weisheit ist ein großes Maß an Beherrschung hervorzubringen. Und Gottes Diener haben schon immer Druck aus eigenen Reihen meistern müssen. Viele haben es geschafft, nicht jeder, aber viele haben es doch geschafft. Ein Herz der Weisheit führte dazu, dass jene Menschen, die auf Jehova Gott vertrauten, auch diese Entscheidungen trafen, die ihr Verhältnis zu Jehova festigten. So zum Beispiel die Israeliten in alter Zeit. Sie harrten unter der Herrschaft schlechter Könige, Priester und Richter aus. Oder denk an David, er handelte sehr umsichtig unter dem bösen König Saul. Und Samuel, na gut, er diente treu trotz des schlechten Beispiels Elis und seiner Söhne. Wir sehen also, mit so einem Herz der Weisheit lassen wir uns nicht auf ein Gleis bringen, das uns eigentlich von Jehova wegführt, sondern was uns eigentlich hilft, wirklich in Demut zu handeln und diese Maßstäbe Jehovas auszuleben. Aber das war nicht nur in der Zeit der Israeliten so, das war auch in der Versammlung des ersten Jahrhunderts so. Auch hier lernten Christen Probleme aus den eigenen Reihen kennen. Ich würde mit euch gerne mal Jakobus Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 lesen. Um mal so einen Einblick zu bekommen, was so passieren kann. Und dann werden wir auch wieder genau so eine Trennungslinie ziehen können für uns, indem wir sagen, ja, einige haben ihre Lauterkeit bewahrt und andere haben sich von diesem Druck beeinflussen lassen. Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von dieser Quelle, nämlich von euren Begierden nach sinnlichem Vergnügen, die in euren Gliedern im Streit liegen? Ihr begehrt und doch habt ihr nicht. Ihr fahrt fort zu morden und seid weiterhin habsüchtig und ihr könnt doch nicht erlangen. Ihr fahrt fort zu streiten und Krieg zu führen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und doch empfangt ihr nicht, weil ihr für einen falschen Zweck bittet, um es in euren Begierden nach sinnlichem Vergnügen zu verbrauchen. Gedanken an Anbeter Jehovas damals, also Krieg führen. Also, naja, das ist so, du kommst durch die Tür rein, wirfst einen Blick rein, siehst den einen, der ist auf dieser Seite und dann gehst du dahin und setzt dich da drüben hin und beobachtest den anderen genau. Bloß keine Begegnung, ja? Da sagt der Vers 2, ihr fahrt fort zu morden. Naja, also die haben sich nicht gegenseitig umgebracht, aber für mich war der Tod, ja. Also mit dem will ich nichts zu tun haben. Ein solches Denken innerhalb einer Versammlung, wo wir sagen, wir wollen Schulter an Schulter dienen. Da kannst du dir nicht aussuchen, wer plötzlich neben dir steht. Deshalb ist das schon wichtig, die richtige innere Einstellung zu haben. Ihr fahrt fort zu streiten, Krieg zu führen. Also wenn in einer Christenversammlung Streit ist, wie will man vorwärts marschieren? Funktioniert doch überhaupt nicht. Deshalb ist das wirklich wichtig, so ein Herz der Weisheit zu haben, um diesen Mantel der Liebe über Unvollkommenheiten hinüberzutun. Und manch einer, der sagt ja vielleicht auch, was seine Schwächen betrifft, du, ich kann mich einfach nicht ändern. Na ja, denn musst du überlegen, will er nicht? Aber die meisten wollen ja, aber es gibt so Dinge, die haben wir auch im Wachturm so gelesen, vielleicht von Geburt an, in der Erziehung oder worin das auch liegt. Du wirst manche Dinge nicht los und dann sage ich an der Ecke, hab Mitleid mit dem. Schau, wenn der das heute nicht los wird, aber Jehova ihn liebt, in der neuen Ordnung muss der immer noch daran arbeiten und meint nicht, dass die Probleme dann von heute auf morgen verloren sind. Da ist der Teufel zwar nicht da, aber das, was bei uns eingefleischt ist, da muss der immer noch ankämpfen, der arme Kerl. Und wenn der so ein Challenge hat, bei anderen auf dem Fuß zu stehen, wie oft muss der sich entschuldigen oder innerlich zumindest sagen, ah, ich lerne das wohl nie. Deshalb ist das gut. Geht ja um unser Verhältnis zu Jehova Gott, dass wir halt einfach sagen, na gut, damit muss er leben. Arbeiten wir halt einfach daran, diese großzügige Einstellung in uns zu haben. Nur ein Herz der Weisheit konnte damals und auch heute an jeden helfen, die Loyalität zu bewahren. Wie würde das heute sein? Steht alles drin, wie das heute innerhalb auch einer Christenversammlung sein kann. Wir freuen uns, wenn wir viele haben in der Versammlung, wo die Harmonie da ist. Aber schau doch einfach mal dir die Schilderungen in der Offenbarung im Kapitel 2 und 3 an. Das lässt erkennen, dass auch in unseren heutigen Tagen Probleme mitunter innerhalb der Christenversammlung auftreten. Zu den Problemen gehört der Verlust der ersten Liebe, Offenbarung 2, Vers 4. Das Festhalten an falschen Ansichten, Offenbarung 2, Vers 14. Das Dulden von Sektierertum, Offenbarung 2, Vers 15. Da geht es um einen isebelschen Einfluss in Offenbarung 2, Vers 20 und Gleichgültigkeit, was auch ein großes Gift ist, Offenbarung 3, Vers 2, 15 und 16. Und all diese Beispiele sollen uns halt einfach nur zeigen, dass wir von Mitdienern keine Vollkommenheit erwarten sollten, sondern wir, du und ich, wir sollten uns bemühen, dieses Herz der Weisheit zu erwerben, um mit solchen Problemen und belastenden Situationen fertig zu werden. Wie das möglich ist? Schauen wir wieder zurück in die Versammlung im ersten Jahrhundert, wie die Versammlung der Urchristen mit einem Herz der Weisheit Probleme behandelten. Das kennen wir sehr gut, Apostelgeschichte Kapitel 11, da gab es denn so ein Problem, rüttelte damals schon am Frieden innerhalb der Versammlung, aber wir lernen eine Menge daraus. Offenbarung Kapitel 11, Vers 2 und 3, wie dieses Problem beseitigt wurde, wie man vorging. Offenbarung 11, Vers 2 und 3, als daher Petrus nach Jerusalem hinaufkam, begannen die Verfechter der Beschneidung mit ihm zu streiten, indem sie sagten, er sei in das Haus von Männern gegangen, die nicht beschnitten waren, und habe mit ihnen gegessen. Es geht um die Frage der Beschneidung. Da gab es Verfechter der einen oder anderen Richtung. Gewisse Leute dachten, die Beschneidung sei immer noch von größter Wichtigkeit ein Erfordernis. Sie könnten argumentiert haben, die Beschneidung habe schon vor dem Gesetz bestanden, ebenso wie das Blutverbot. Wie sollte so eine Angelegenheit geklärt werden? Offenbarung Kapitel 15. Da haben wir nochmal diesen Wortzwiespalt. Und gewisse Männer kamen aus Judäa herab und begannen die Brüder zu lehren, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Moses beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Als aber kein geringer Zwiespalt und Wortstreit zwischen ihnen und Paulus und Barnabas entstanden war, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieses Wortstreits zu den Aposteln und den älteren Männern nach Jerusalem hinaufgehen sollten. Ganz klar. Wer soll die Entscheidung treffen? Die verantwortlichen Männer in Jerusalem. Wenn ihr jetzt weiterlest, aber eure Uhr ist so unbarmherzig, ich kann das jetzt nicht so tun, macht das zu Hause, da werdet ihr feststellen, der Entschluss war, leitende Körperschaft entscheidet und in der Versammlung war Ruhe. Keine Diskussion mehr. So wie das vielleicht bei uns ist, ein anderer soll entscheiden, ja, aber das geht doch nicht und da müssen wir, nö. Wenn du die Entscheidung in die Hand eines anderen legst, schweig einfach, wart ab. Was kommt? Und die Entscheidung, die kam ja auch nachher. In Apostelgeschichte 15, Vers 25. Da sagten die verantwortlichen Brüder, sind wir zur vollen Übereinstimmung gekommen und haben es für gut befunden, Männer auszuwählen, um sie zusammen mit unseren geliebten Barnabas und Paulus zu euch zu senden. Vers 28, denn der Heilige Geist und wir selbst haben es für gut befunden, euch keine weitere Bürde aufzuerlegen als folgende notwendige Dinge, euch von Dingen zu enthalten, die Götzen geopfert wurden, sowie von Blut und von Erwürgten und von Hurerei. Wenn ihr euch vor diesen Dingen sorgfältig bewahrt, wird es euch gut gehen, bleibt gesund. Jahr 49 unserer Zeitrechnung, Entscheidung war gefallen. In der Weisheit haben sie gesagt, machen wir schriftlich und lassen das allen Versammlungen auch zukommen. Alle erhielten durch das Rundreisen, sagen wir mal, die gleiche Information. Eigentlich hätte das Problem gelöst sein müssen, aber ihr kennt natürlich Gottes Wort. Ein paar Jahre später war das wieder, Paulus schrieb an den Christen in Galatien, Philippi, Korinth immer wieder mahnenden Worte, doch zu verstehen, dass die Beschneidung überhaupt keine Notwendigkeit mehr ist. Viele hatten das verstanden. Die hatten ein Herz der Weisheit. Andere wollten es nicht annehmen und waren für andere unter Umständen schon so ein Stolperstein gewesen. Naja, wenn wir dies im Nachhinein betrachten, dann mag es unvorstellbar sein, dass dieses Problem so nicht gelöst wurde. Aber heute ist es ja nicht das Problem mehr. Aber im übertragenen Sinne, ist das nicht manchmal heute auch so, dass es da irgendwelche Hinweise gibt und der eine oder andere hat daran zu knabbern, das in die Tat umzusetzen? Nicht in grundsätzlichen Glaubensfragen, aber im Verhalten miteinander? Denke einmal an das Belegen von Plätzen auf Kongressen. Da kommst du hin, im Freiwilligendienst schon guckst und aha, Mensch, im Sommer Schals, so viel, soll wohl kalt werden. Früher stand ja im Königreichsdienst drin, also Plätze belegen nur für Familienangehörige. Jetzt denke ich so daran, naja, ihr seid ja auch eine Familie, hä? Kreuzberg-Mitte. Ja, da reisen wir an und nehmen dann so uns ein, zwei Blöcke, legen da was hin. Wir sind ja Familie. Da hat der Sklave gesagt, ach, machen wir anders. Nur für die, die zusammen wohnen und die zusammen im Auto kommen. Aber nicht jeder versteht das. Wenn du das so siehst, dann aber ärger dich nicht. Sie machen sich das Leben selber schwer. Suchen wir uns irgendwo einen Platz, wo wir zufrieden sind und unseren inneren Frieden bewahren. Weil wenn du siehst, was andere tun und du ärgerst dich, ist der Vormittag rüber und du hast noch gar nichts mitgekriegt, weil du so... Lass das. Ein Herz der Weisheit wird sagen, wir suchen uns ein anderes Plätzchen. Ich habe vorher niemanden gefragt. Aber es gibt so eine Anregung, Sonntagstreffpunkt, Predigtdienst. Also die Leistung von Schöneberg ist das ja eigentlich nicht. Wir haben einen Alibi-Sonntag. Und da sind so wenig da. Aber ich bin ja so in einer fremdsprachigen Ecke drin. Da haben wir zweimal Sonntagspredigtdienst-Zusammenkünfte und da ist teilweise 100% Anwesenheit. Und wir haben unsere Freude. Und als wir jetzt unsere Zusammenkünfte sonntagsnachmittags in der Schöneberger Versammlung haben, habe ich gesagt, na ja gut, weil ich das so koordinieren darf, machen wir einmal am Sonntag. Am letzten Samstag, also gestern vor einer Woche, haben die gemeckert. Warum haben wir nicht zweimal? Also werden wir das weiterhin so machen. Wir sind in unserer Aktivität auch ganze 7 Personen. Ich weiß nicht, wie groß eure Predigtdienstgruppen sind. Manchmal hört man, wir sind nur 12, da lohnen sich so viele Treffpunkte nicht. Also wie gesagt, ein Sonntag, 2 Samstage. Und als wir vorhin Samstag zusammen waren, haben wir gesagt, also Sonntag nochmal, 4. Treffpunkt. Und mein Wunsch war immer ein Abenddienst. Jetzt sind die gekommen und gesagt, ja, warum machen wir eigentlich nicht Abenddienst? Also so ein kleiner Haufen kriegt es zusammen im Monat, 5 Predigtdienstzusammenkünfte zu haben. Und dann sind wir eine ganze Menge da, um einfach loszuziehen, um den Menschen zu helfen. Der Sklave denkt sich was dabei, wenn der so sagt, macht das mal. Natürlich kostet das von uns viel Opfer. Wer berufstätig ist und dennoch am Sonntag und Versammlung und dann... Aber... Vielleicht halt einfach mal so versuchen. Oder in vielen Versammlungen ist das mit dem Gruppentreffpunkt, wie gesagt, so ein Problem. Wir sind ja nicht viel in der Gruppe und wir hatten mal einen Königreichsdienst, wo so schön gesagt wurde, na, wenn ihr wenig seid, dann kommen doch 2 Gruppen zu einem Treffpunkt, setzen sich so, dass die Gruppen zusammen sind und danach in ihre Ecke gehen können. Wir wissen nicht, warum die Empfehlung kommt, aber wisst ihr, wenn wir fortgeschritten sind in der Zeit des Endes, dann mag es wirklich wichtig sein, dass so eine kleine Truppe eng vernagt ist oder verzahnt ist oder verbunden ist, um das so zu können. Also einfach ist nicht die Frage der Beschneidung, aber das ist heute so, das Zusammengehörigkeitsgefühl. Kriegen wir das irgendwo so hin oder, ja. Was wird uns helfen, heute ein Herz der Weisheit zu erwerben? Seid ihr bewusst, dass wir im ersten Jahrhundert auch heute einige zu verschiedenen Fragen mitunter auch feste Behauptungen aufstellen oder persönliche Ansichten äußern werden? Sie möchten gerne, wie heißt es so schön, Gesetzeslehrer sein, also uns heute sagen, wo was steht und wer was gesagt hat. Aber wenn du ein Herz der Weisheit hast, erkennst du, dass es in der Bibel wenig Gesetze, aber viele Grundsätze gibt. Und viele Grundsätze bedeutet Eigenverantwortung. Was kann ich in meinem Leben umsetzen, um so Jehova Gott näher zu kommen und die Wahrheit in einer wunderbaren Weise ausleben zu können? Also niemand von uns muss solchen Gesetzeslehrern folgen. Wir sind ja eigentlich durch die Zusammenkünfte wunderbar belehrt worden. Und auch trotzdem ist das wichtig, dass wir heute ein Herz der Weisheit haben, um nicht getäuscht zu werden. Was wird uns helfen, richtige Entscheidungen zu treffen? Aus Streitfragen, grundsätzlich sollten wir aus Streitfragen nichts machen, was uns miteinander auseinanderbringt, sondern einfach in Ruhe reagieren und erkennen, was wir zu tun haben. Jehovas Diener behaupten nicht, inspirierte Propheten zu sein. Das heller werdende Licht, das auf Gottes Wort gefallen ist und die geschichtlichen Tatsachen, werden halt immer wieder Veränderungen dieser oder jener Art für uns notwendig machen. Würde mir so einfallen, Predigtdienst. Manchmal haben Menschen schon so reagiert und sagten dann, naja, so was wie Weltuntergangspropheten. Dann bleibt mir immer eins übrig, so, ja, wir sprechen oft darüber, dass das Ende der Welt nahe ist. Aber sagen Sie mal, was lehrt eigentlich Ihre Kirche, wann Gott eingreift? Also entweder geht dann die Tür zu oder der Mund geht auf. Eins von beiden. Und jetzt müsstest du wissen, wo du in der Bibel einen schönen Text findest, um zu zeigen, Gott wird doch eingreifen. Ja, wann denn? Was meinen Sie? Was sagt denn Ihre Kirche dazu? Dann hast du immer wieder die Möglichkeit, dein Buch rauszuholen. Was lehrt die Bibel wirklich? Um Ihnen dann zu zeigen, wie das so funktionieren kann. Manchmal ist das notwendig, wenn die Leute noch so ein bisschen mehr reden, sie einfach reden zu lassen, um dann zu erkennen, wo ist ihr Problem und was kann man entsprechend tun, um ihnen zu zeigen, Gottes Wort hat die Lösung für die Probleme der Menschen heute. Wenn wir so über die Umstände sprechen, dass Jehova Gott eingreift, ist auch ein Herz der Weisheit nötig. Gab ja mal so eine Zeit, da bin ich zur Wahrheit gekommen, war 1972, dann hatte man so ein bisschen 75 vor Augen. Dann gab es ganz Pfiffige, die haben gesagt, auf 75, da greift Jehova ein. Wenn ich einen Kredit aufnehme, brauche ich den nicht zurückzahlen. Harmageddon kam nicht und die Schulden blieben. Also wenn du geistige Fehler machst, die musst du immer ausbaden. Und Gottes Wort ermuntert uns einfach, so zu leben, als ob es morgen wäre. Und wenn wir vorher gesagt haben, so, was wäre denn so dein größter Wunsch? Manch einer sagt, ich möchte gern Harmageddon überleben. Oh, bist aber mit wenigem zufrieden. Ich möchte gerne ewig leben. Was hast du davon, nur Harmageddon zu überleben? Mal ehrlich, man klammert sich so daran. Vielleicht, weil man doch ein bisschen Angst vorm Sterben hat. Aber eigentlich wollen wir doch ewig leben. Alles andere, was dazwischen ist, ist doch nur, naja, eine kleine Brücke zu den anderen hin. Ich weiß, ich kann heute leicht so darüber reden, aber ich weiß noch genau, als das bei meiner Frau soweit war, dann sagte sie, ach, eigentlich, ich sage, du, wofür haben wir uns entschieden? Wollten wir Jehova nicht immer dienen? Ach Mensch, ja, hast du recht, das war unser Herzenswunsch. Und heute, naja, du musst halt bloß wissen, wir alle sind im Zug Richtung Neue Ordnung. Es gibt in Ostberlin eine Straße, die heißt Neue Welt. Aber die sieht nicht so nach neuer Ordnung aus. Aber wenn wir in diesem Zug drin sind, ist eigentlich egal, ob du vorne sitzt in dem Abteil der Arbeitenden oder hinten im Ruhewagen. Wir kommen da alle an. Wir brauchen bloß diese innere Überzeugung, diese Festigkeit, dieses Herz der Weisheit. Nichts darf uns heute von Jehova trennen. Und dass wir dabei einen Weg gehen, der ihm wohlgefällig ist. Uns könnte helfen, so zum Abschluss, Epheser 5, Vers 15 und 16. Nicht nur eine Ermunterung, sondern eigentlich, sage ich mal an der Ecke, eine Aufforderung an uns, so zu handeln. So wacht denn streng darüber, wie ihr wandelt. nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die gelegene Zeit für euch auskauft, weil die Tage böse sind. Bist du ein positiv denkender Mensch? Also ein weiser Mensch, der kann lachen. Der kann sich auch mal was Gutes gönnen. Aber er nutzt ansonsten seine Zeit einfach weise aus. Alles, was einem Jehova Gott näher bringt, das nimmt er gerne an. Und deshalb, wir können lachen, wir können miteinander singen, wir können was unternehmen, das ist alles drin. Aber solange wie Jehova oben dieser Dreh- und Angelpunkt ist, wird sich das immer zum Guten zeigen. Und du gehst abends nach Hause und sagst, Mensch, das war etwas so ganz Tolles. Also ich habe gerade vorher, als ich kam, den Bruder Kegler getroffen. Nur das mal so zum Abschluss. Ja, ich war voriges Jahr im Februar in Thailand, weil ich ja so gerne diese Sprache sprechen möchte. Und dann musst du die Menschen einfach mal kennenlernen. Und war viel im Predigtdienst und in einer Versammlung wurde viel fotografiert. Und irgendwann kommt dann so ein Telefonanruf von Manfred Kegler bei mir an. Sag mal, warst du in Thailand? Ja. Na, der war gerade in Schweden gewesen, hatte eine Einladung nach Dänemark bekommen zu Brüdern, sitzt am Frühstückstisch und die sagen, du, wir waren in Thailand, guck mal unsere Fotos. Wen sieht ihr da drauf? Also, man ist irgendwo mittendrin, aber haben wir doch gar keine Hemmungen. Wir wissen, wir haben Jehova, der sieht uns sowieso, aber wir sind eine große Familie. Und wenn wir das so Schulter an Schulter machen, dann werden wir tatsächlich siegreicher vorgehen, trotz der vielen Kummer, Probleme, Sorgen und Unvollkommenheiten der anderen. Übrigens, man hat ja selbst auch Unvollkommenheiten. Die Uhr da oben geht völlig falsch. Ihr müsst euch eine andere zulegen. Herzlichen Dank.
Danke, Bruder Banse, und auch für die Aufmerksamkeit aller. Das hat uns alles sehr gefreut. Und wir wollen auch nächste Woche wieder zu einem öffentlichen Vortrag einladen. Und das Thema lautet, eine gereinigte Erde wirst du sie erleben. Und nun wollen wir Bruder Witt bitten, dass er auf die Bühne kommt und uns leitet im Wachtumstudium.